Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die organisierte Kriminalität gewinnt in Deutschland und Europa immer mehr an Einfluss. Seit Monaten häufen sich die Meldungen über Bombenanschläge und Entführungen. Die Polizei hofft dabei nicht selten, dass die rivalisierenden Mafia-Clans selbst eine Einigung erzielen werden. Wie groß das Ausmaß mittlerweile ist, darüber spreche ich jetzt mit Olaf Brunninge, Direktor für internationale Entwicklungszusammenarbeit an der Jönköping International Business School in Schweden. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Joppa.
Herr Brunninge, Schweden und Deutschland haben derzeit eins gemeinsam, eine ausufernde Clankriminalität. Vielleicht können Sie uns zunächst einmal die aktuelle Situation bei Ihnen in Schweden schildern.
Ja, wir haben hier in Schweden schon seit Jahren große Probleme mit kriminellen Banden. Und was die Situation hier bei uns im Lande eben auszeichnet, ist die große Brutalität, mit denen die vorgehen. Es ist also nicht nur so, dass es dort eben Mafia-Strukturen gibt, sondern es kommt eben zu sehr vielen Morden. Und wenn man jetzt die Morde mit Schusswaffen zählt, hat Schweden also einen Spitzenwert in Europa.
Offenbar gibt es ja sogar eine Art europäisches Netzwerk, das heißt, verschiedene Zweige derselben Familien operieren in unterschiedlichen Ländern. Inwiefern ähneln sich denn die Strukturen da in Deutschland und Schweden?
Naja, also diese kriminellen Netzwerke haben sich ja eigentlich die Familie als Organisationsmodell ausgesucht. Also es sind Verwandtschaftsbeziehungen da, die definieren die Struktur von diesen Netzwerken und die garantieren dann eben auch eine Loyalität zwischen den Mitgliedern. Und es handelt sich häufig um Großfamilien, teilweise aus dem afrikanischen Raum, teilweise aus dem Nahen Osten. Und einige dieser Familien haben eben Verzweigungen sowohl in Schweden als auch in Deutschland.
Ist die Drogenmafia aus den Niederlanden, die sogenannte Mokromafia, die derzeit für viele Delikte etwa im deutschen Ruhrgebiet verantwortlich ist, auch in Schweden aktiv?
Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass mir die Mokromafia hier in den schwedischen Medien schon mal über den Weg gelaufen wäre. Abgesehen vielleicht davon, wenn man sie als niederländisches Phänomen beschrieben hat. Ich könnte jetzt allerdings auch nicht ausschließen, dass es dort Verzweigungen nach Schweden gibt. Immerhin ist ja Drogenhandel ein internationales Geschäft.
In Deutschland, da wird das Erstarken der Mafia und krimineller Clans auch mit der jüngsten Legalisierung des Cannabiskonsums in Verbindung gebracht. Es ist ja ein legaler Konsum ohne einen wirklich legalen Markt entstanden. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Ja, also Schweden hat ja eigentlich eine sehr restriktive Drogenpolitik. Also ich bin jetzt selber kein Konsument und kenne mich da in den Details nicht aus, aber Schweden ist eigentlich bekannt dafür, dass wir also sehr scharfe Drogenregeln haben. Und da gibt es dann vielleicht mehr die Vermutung, dass durch die Kriminalisierung eben die Clankriminalität eben noch befeuert wird. Das würde dann eigentlich eine These sein, die dagegen spricht, dass es jetzt in Deutschland diese Verbindung gibt. Aber beides könnte natürlich möglich sein.
Laut einer Studie aus dem Jahr 2017, da sind 3/4 der Mitglieder von solchen Clans Einwanderer der ersten oder zweiten Generation, etwa aus dem Libanon, Syrien, Afghanistan, Irak oder den Balkanländern. Wie lassen sich die schwedischen Clans charakterisieren?
Es gibt da verschiedene Studien. Es gibt eine Studie der schwedischen Polizei, die kürzlich veröffentlicht wurde. Und die spricht also von 14.000 aktiven Mitglieder krimineller Clans und 48.000 Personen, die dann noch irgendwie Verbindungen zu diesen Aktiven haben. Das wären also insgesamt 62.000 Menschen, von denen wir da sprechen. Von diesen Leuten sind 95% Männer. In unterschiedlichen Studien sind da etwas unterschiedliche Prozentzahlen bezüglich des Migrationshintergrundes. Zahlen von über 80% sind nicht ungewöhnlich. In der Polizeistudie hat man leider nicht nach dem Migrationshintergrund gefragt, sondern nur nach der Staatsangehörigkeit. Und da sind dann 88% schwedische Staatsangehörige, wovon dann nochmal, glaube ich, 7% Doppelstaatler sind. Was also bedeuten würde, dass eigentlich relativ wenige Ausländer darunter sind. Allerdings von den 88% schwedischen Staatsangehörigen sind dann offenbar ein sehr hoher Anteil Menschen mit Migrationshintergrund, also Migranten der zweiten oder dritten Generation häufig.
Nun wird häufig argumentiert, Migranten würden deshalb kriminell, weil sie aus sozial schwachen städtischen Milieus stammten und nur wenige Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung hätten. Es wird also eine gewisse Zwangsläufigkeit und Mitschuld der Mehrheitsgesellschaft unterstellt. Schließen Sie sich dieser Einschätzung an?
Also es ist zunächst sicherlich einmal richtig, dass viele von den Kriminellen aus sozial schwachen Verhältnissen kommen. Und Menschen in Schweden, die in sozial schwachen Verhältnissen leben, sind häufig Leute mit Migrationshintergrund. Dann kann man ja natürlich auch sehen, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund auch gut in der Gesellschaft ankommen. Sie integrieren sich. Es gibt Migranten, die Minister sind in der Regierung, die in Behörden sitzen, die in der Wissenschaft sitzen, die erfolgreiche Unternehmer sind, und dann meine ich also ein ehrliches und legales Unternehmertum. Aber dann gibt es auch wieder andere, die auf der schiefen Bahn landen. Und dann ist natürlich die große Frage, kann man das irgendwie beeinflussen?
Seitens der Politik, da hören wir immer wieder, Repressionen allein, das würde ja nichts bringen. Also wie wäre denn dem Problem Ihrer Meinung nach beizukommen?
Ja, das ist die große Frage und das ist eben nicht so einfach. Also man hat ja seit Jahrzehnten versucht, mit verschiedenen Sozialprogrammen, Jugendzentren, Integrationskursen, Gratissprachkursen, Sozialprojekten und dergleichen weiterzuhelfen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt nur mit Repression arbeiten würde, sondern man hat ja auf der sozialen Schiene eigentlich schon sehr, sehr lange gearbeitet und auch sehr viel Geld investiert. Da stimme ich dem durchaus zu, dass es nicht nur Repression sein kann. Also die Probleme fangen ja nicht dann an, wenn man jemanden erschießt, sondern die Probleme fangen vielleicht schon im Kindergarten oder in der Schule an, wenn dort eben brutale Normen gepflegt werden, wenn es dort eine Macho-Kultur gibt und dergleichen. Da muss man sicherlich auch ansetzen. Und eine große Frage ist eben, wie viel Migration kann eine Gesellschaft wie die schwedische letztendlich absorbieren? Es gibt leider sehr viele nicht integrierte Migranten und viele Schweden sagen dann eben, okay, das haben wir vielleicht nicht so geschafft mit der Migration, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt müssen wir erstmal eine Pause machen.
Was unternimmt denn die schwedische Regierung gegen die Bandenkriminalität? Ist denn der Zusammenhang zwischen Clankriminalität und Migration in Schweden inzwischen enttabuisiert?
Ich würde sagen, es hat sich da in den letzten Jahren schon eine große Veränderung ereignet. Also vor ein paar Jahren war das noch sehr politisch inkorrekt, überhaupt von Clans zu sprechen. Das ist jetzt relativ gang und gäbe. Dann geschieht so eine Enttabuisierung natürlich auch nicht über Nacht. Also viele, gerade Linke, tun sich immer noch schwer mit dem Zusammenhang, den auch zu benennen. Konkret auf Ihre Frage sind ja etliche Maßnahmen ergriffen worden. Also einmal arbeitet die Regierung ja auf der Schiene Migration, dass die Migration ganz allgemein erschwert wird. Und auch im Sicherheitsbereich wird einiges gemacht. Also es wird die Arbeit der Polizei erleichtert auf verschiedene Art und Weise. Es werden Strafsätze erhöht und es wird nicht zuletzt daran gearbeitet, im Jugendstrafrecht zu machen, was bisher sehr lasch gewesen ist in Schweden.
Schlägt das denn an oder anders gefragt, kann sich Deutschland an Schweden in verschiedenen Bereichen ein Vorbild nehmen?
Also ich glaube, bis man dort richtig konkrete Ergebnisse sieht, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, weil die Entwicklung in Schweden schon viel zu weit und viel zu sehr aus dem Ruder gelaufen ist. Wenn man sich Schweden als Beispiel nehmen will, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man in Deutschland es gar nicht erst so weit kommen lässt. Denn die Situation ist ja in Deutschland in vielerlei Hinsicht auch nicht gut, aber sie ist nicht so schlimm wie in Schweden, was das Gewaltpotenzial dieser Banden angeht. Dass man eben zum Beispiel Probleme ganz konkret benennt, dass man auch den Zusammenhang zwischen Bandenkriminalität und Migration sieht. Dann gibt es durchaus Dinge in Schweden, die geschehen. Also wenn man sich die Mordzahlen ansieht, dann sind die immer noch viel zu hoch. Aber sie sind eben nicht mehr so hoch wie noch vor 2 Jahren.
Aus den Medien, da erfahren wir, dass die Clans auch immer gewalttätiger vorgehen. Es sind immer mehr Waffen im Spiel. Es werden Bombenanschläge verübt. Wie besorgen sich diese Clans oder Mafia-Familien eigentlich ihre Utensilien?
Ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Also die kaufen sie letztendlich auf dem Schwarzmarkt. Das sind ja zum großen Teil Kriegswaffen oder Waffen, die hauptsächlich normalerweise von Militär oder Polizei eingesetzt würden. Das sind also nicht irgendwelche legalen Jagdwaffen oder sowas, was irgendwie jetzt auf Abwege gekommen wäre. Sehr viel wird eben einfach ins Land geschmuggelt. Sehr viel stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien und muss dann ja letztlich durch halb Europa durchgeschmuggelt werden. Also viele dieser Waffen passieren sicherlich auch Deutschland auf dem Weg nach Schweden.
Eingangs hatte ich erwähnt, dass beispielsweise im Ruhrgebiet die Polizeibehörden darauf setzen, dass die Köpfe von Mafiafamilien untereinander sprechen und damit die Gewalt auf den Straßen hoffentlich ein Ende hat. Sind Ihnen solche Verfahren auch in Schweden bekannt?
Also ob man das jetzt institutionalisiert hat, weiß ich nicht. Es gibt natürlich die Debatte in Schweden, was passiert, wenn sehr viele dieser Clan-Bosse letzten Endes im Gefängnis sitzen. Ist das eine gute Sache? Dann würden jetzt alle sagen, zunächst einmal ja, steckt die Verbrecher in den Knast. Andererseits sieht man dann vielleicht auch die Gefahr, dass dann die zweite oder dritte Garnitur übernimmt und dass die dann vielleicht noch weniger besonnen und noch brutaler vorgehen.
Nachbarländer von Schweden, die haben sich in jüngster Zeit auch zunehmend besorgt über die Bandenkriminalität geäußert. Es ist da von Kindersoldaten die Rede, die auch nach Dänemark und Norwegen geschickt würden, um dort Auftragsmorde zu begehen. Also das heißt, es ist tatsächlich noch ein langer Weg, bis Schweden dieses Problem in den Griff bekommt?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Diese Fälle mit den Kindern liegen ja zum Teil am Jugendstrafrecht, das gerade in Schweden eben sehr, sehr liberal war, sehr lange und im Grunde genommen auch noch ist. Also die Veränderungen sind gerade erst in der Mache. Und da ist es dann eben ein probates Mittel für die Banden, für Waffentransporte, Drogenhandel bis hin zum Mord, Minderjährige einzusetzen. Also bis hin zu relativ jungen Kindern, die dann zum Beispiel für einen Bandenboss eine Pistole transportieren.
Abschließend, Herr Brunninge, immer wieder wird ja nach Gewalttaten, nach besonders auffälligen Anschlägen oder Morden der Ruf laut nach mehr Überwachung, nach mehr Stärke des Staates oder auch nach mehr Gesetzen. Können Sie diese Forderung nachvollziehen oder sagen Sie, es bringt nichts, wir müssen einen anderen Weg gehen?
Die Forderung kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist ja letzten Endes ein Weg, der in Schweden auch beschritten wird. Also es ist jetzt erleichtert worden, zum Beispiel ohne konkreten Verbrechensverdacht Telefongespräche abzuhören von Leuten, die man irgendwie im Visier hat. Und das ist natürlich eine sehr zweischneidige Sache, weil das eigentlich Maßnahmen sind, die wir in einer liberalen Gesellschaft am liebsten nicht sehen würden. Leider ist die Entwicklung in Schweden so weit fortgeschritten, dass vielleicht kein Weg daran vorbeiführt. Und das ist natürlich eine sehr traurige Entwicklung.
Eine Einschätzung war das von Olof Brunninge, Direktor für internationale Entwicklungszusammenarbeit an der Jönköping International Business School in Schweden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank, gern geschehen.